Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Game Changer Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil Fußball versus HR oder Fußball plus HR mit unserem Gast Michael Steiner, der schon in der ersten Folge mit uns über Talentfindung und Erkennen von Talenten und die Wette auf eine performante Zukunft gestartet hat. Heute ist Michael wieder dabei und wir sprechen heute so ein bisschen auf der tieferen Ebene über Entwicklung und Talentförderung. Und ich habe einige Sachen vorbereitet und ich weiß, Michael ist auch vorbereitet und werden natürlich darüber sprechen, wie man das im Sport macht, wie erkenne ich, wen ich auf welche Art fördern muss, wie kann ich eine Weiterbildung auf die Beine stellen, die sowohl der Mannschaft als auch dem Spieler nutzt. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich die Parallele zu machen, wie viel Individualismus lässt die Arbeitswelt zu, wenn wir unsere Mitarbeiter fördern. Die Frage natürlich, müssen wir die Besten fördern oder müssen wir vielleicht diejenigen fördern, die nicht so auf dem Radar sind? Und wie kriegen wir das natürlich auch noch so hin, dass unser Team als Kollektiv natürlich weiterkommt? Und auf welche Art und Weise machen wir das? Ist jede Innovation ganz gut oder kann man auch auf einiges verzichten? Ich bin ja Freund von Basics und muss es immer die neueste Technologie sein. Bin ich mal gespannt, was er dazu erzählen hat. Herzlich willkommen nochmal. Michael, wie geht's?
Sehr gut.
Das Spiel verdaut.
Ich freue mich schon auf den zweiten Teil.
Ja. Ich auch. Das ist ja der Bereich, wo wir mal wirklich Know-how mal teilen können. Der erste Teil ist ja so ein bisschen romantisiert gewesen. Wir reden da über Wetten auf die Zukunft und der kann was und da sehen wir was. Aber wir sind ja jetzt in dem Bereich, wir haben den Mitarbeiter jetzt im Unternehmen oder den Spieler im Verein. Und jetzt müssen wir ja zusehen, dass diese Wette, die wir ja irgendwann mal bei der Sichtung oder im Bewerbungsgespräch hatten, diese Wette soll ja aufgehen. Und da haben wir als Verein und als Arbeitgeber natürlich erstmal die Pflicht, auch alles dafür zu tun. Kein Mensch entwickelt sich ja von sich aus, ohne wenn wir was tun. Erzähl mir mal, Entwicklungsphasen von jungen Fußballerinnen und Fußballern. Wie viele Phasen gibt es? Gibt es überhaupt welche oder ist das einfach nur ein permanenter Prozess? Und dann schauen wir mal, wie das in der HR-Welt aussieht.
Ja, ein sehr klassisches Modell ist, dass du in den Kinderjahren, ja, so sage ich jetzt mal bis plus minus 13, 14 Jahre, ja vor allem in den Basics unterwegs bist. Da würde ich sagen, ich und mein Ball. Ja, der ÖFB, also der Österreichische Fußballbund, jetzt eine neue Initiative gestartet mit eben dem Thema Ich und mein Ball ist ein Basic. Ich und mein Körper, ich und der Gegner und ich und mein Mitspieler. Ja, so haben sie das runtergebrochen. Finde ich ein interessanter Ansatz, weil es natürlich so ist, was allgemein bekannt ist, diese goldenen Lehrjahre oder Lernjahre, dass das natürlich bis so 13, 14 geht. Das ist allgemein bekannt und dort kannst du natürlich gut dann einfach die technischen Basics legen, aber auch die motorischen Basics legen, Basics legen, was Full Range of Motion betrifft, sprich was die Beweglichkeit betrifft. Da kannst du sehr, sehr viel Basisarbeit machen. Wenn sie dann mit 13, 14 dann in das 11 gegen 11 kommen, ja, das ist ja zum Glück jetzt häufig so, dass das viel, viel später passiert als früher. Früher hat man teilweise schon mit U11 dann 11 gegen 11 gespielt oder mit U12. Jetzt ist das deutlich später. Das hat auch natürlich mit Ballaktionen oder der Häufigkeit der Ballaktionen zu tun. Da ist man natürlich drauf gekommen, beim 11 gegen 11 hat man weniger. Das ist so dann die Phase zwischen 13, 14 und eben 16, 17, 18, ja, wo sie herangeführt werden oder sehr viel herangeführt werden auf Positionen, auf das Spiel verstehen und einfach dieses 11 gegen 11 kennenlernen. Danach ist aber sehr, sehr wichtiger Moment und dort ist viel Potenzial noch in vielen Bereichen ist dieser Übergang. Ja, dieser Übergang zwischen Pubertät, späte Pubertät und dann in den Erwachsenenbereich, wo du einfach spezialisieren musst. Ja, dort ist ganz klar, okay, Das ist das Profil der Spielerin oder des Spielers. Das sind auch, und das ist ja eines der drei Teile, was ein Topspieler oder eine Topspielerin ausmachen kann. Alle zeichnet irgendwie aus. Ja, sie können sehr gut mit anderen spielen, sprich, sie können sehr gut interagieren in einem Team, in einer Gruppe. Das ist dieses Zusammenspielen und auch Zusammenarbeiten, dieses in der Defensive gemeinsam machen. Das zeichnet gute Spieler eben aus, dass sie dort sehr gut sind, dass sie als zweites auch diese 1 gegen 1, ja, das sie eigentlich in dem Sinn nicht gibt, aber man beschreibt es ja immer so, dass sie das dominieren können, sprich, dass sie einen Gegner überspielen können, dass sie unter maximalem Druck vom Gegner wegdrehen können, auch Pressing-Resistenz genannt, sage ich jetzt einmal, aber vor allem dieses, sie können einen Gegner überspielen und durch Überzahl schaffen, das zeichnet viele Top-Spieler aus. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dann spätestens in dieser Endphase dann der Ausbildung, so eben ab plus minus 17, 18, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten entwickeln, ja, dass sie außergewöhnliche Profile entwickeln. Das 11 gegen 11 hat einfach, ja, 11 Positionen, wo du auf irgendeiner Position was besonders gut können musst. Ja, ich nehme ein Beispiel, der Innenverteidiger oder der Mittelstürmer, ja, das ist natürlich vom Vorteil, wenn er außergewöhnlich gut im Kopfball ist oder der Innenverteidiger außergewöhnlich im Defensiv-Zweikampf oder der Flügelspieler ist außergewöhnlich gut im Dribbling und im Flanken oder der offensive Mittelfeldspieler hat einen außergewöhnlichen Torabschluss, einen Distanzschuss. Solche Dinge gehören dann spezialisiert und da haben natürlich dann die Spielerinnen und Spieler eine weitaus größere Chance, um im Erwachsenenfußball, im Profifußball Fuß zu fassen.
Hört sich jetzt erstmal nach vernünftigem, nach solider Arbeitsweise aus. Also keine Raketenwissenschaft. Ja, ich fand es gut, ich und der Ball, ich und der Gegner. Also erstmal viel Fokus auf den Einzelnen, damit er erstmal ankommt und sich erstmal wohlfühlt und seine Fähigkeiten in diesen Bereichen erstmal ausdehnt und entwickelt. Arbeitswelt genauso. Junge Menschen kommen in das Unternehmen, Trainee-Programm oder kriegen eine Juniorstelle, kriegen erstmal leichtere Aufgaben, die natürlich zum Aufgabenbereich passen, die sie noch nicht überfordern, erste Routine schaffen, erste Sicherheiten schaffen, Automatismen schaffen. Und dann irgendwann kristallisiert sich das ja heraus, wo die Stärken dann liegen. Und dann kann man da natürlich gezielt fördern. Ist, sage ich ganz normal, gesunder Menschenverstand? So, da sind wir beide uns ja
Sollte
drüber
es
einig.
sein?
Da sind wir
Sollte
beide
es
uns
sein?
einig, aber die Realität sagt ja was anderes. Irgendwann kommt dieser gesunde Menschenverstand uns allen abhanden. Oder irgendein schlauer Mensch sagt, nein, das geht so nicht. Ich finde aber in diesen Phasen, man muss es wirklich nicht kompliziert machen. Egal ob im Sport oder in der Arbeit, lass die Leute ankommen, gib den Leuten die ersten Aufgaben, die nicht zu leicht sind, aber auch nicht zu schwer. Wir brauchen immer den Spaß dabei, natürlich. Wir müssen auch verstehen, wofür wir das machen. Ja, also wenn ich jetzt jemandem, du hast ja gesagt, im Fußball ist es ja so, die Kinder werden ja aus dem zuerst 5 plus 1, dann später in der D-Jugend, dann 8 plus 1, also 9 Feldspieler und dann irgendwann 11 gegen 11. Die werden ja an das Arbeitsumfeld herangeführt. Und das ist in der Arbeitswelt so ähnlich, ne? Du hast halt einen kleinen Arbeitsbereich, dann wird der ein bisschen größer, du hast noch keine Verantwortung, dann kriegst du ein bisschen Verantwortung, dann kriegst du auch die ersten Entscheidungsfreiheiten und so weiter. Und dann gibt es ja immer diesen Punkt, und da möchte ich gerne mal direkt mal überspringen zu Innovation und Technologien. Wir können das natürlich mit dem Auge machen. Jetzt gibt es aber auch Fußballvereine, die da auch ganz viel mit moderner Technologie arbeiten. Ich denke da an TSG Hoffenheim zum Beispiel. Ich glaube, Red Bull Gruppe macht es auch. Ich weiß, dass es in Dortmund auch immer mehr wird. Data Science. Also wir sammeln Daten von unseren Spielern, alle möglichen Daten, wirklich alles. Vitalfunktionen, Fußstellung, Schuhgröße und schauen uns an, nach wie viel Kontakten der Spieler in der Regel den Pass macht, nach wie vielen Metern spielt er ab auf den ersten Oder auf welchem Metern ist er ganz schnell? Wo fängt er an, sich zu gucken? Also du kannst ja alles auswerten und dann kannst du ja anfangen, Perfektionismus zu betreiben. Finde ich persönlich sehr interessant. Auf der anderen Seite denke ich mir, was soll der ganze Mist denn? Fußball ist ja auch viel Intuition und Fußball ist ja auch viel situatives Spiel. Wann sollte man mit solchen Sachen anfangen? Wenn ich jetzt an Mitarbeiter, Weiterentwicklung und Bildung denke, denke ich mir, mach die Basics erstmal. Es ist gut, wenn du deine Software und deine technischen Hilfsmöglichkeiten hast. Aber wo ist das Level, wo man sagt, das Grundzeug ist jetzt erstmal gelernt und das ist jetzt erstmal ein gutes Niveau, das wir verfeinern können?
Die meisten beginnen NLZ-Niveau, ja, in den höheren Jahrgängen damit, die halt auch ja, die wirtschaftlichen Ressourcen dafür haben. Man muss bei den Daten. Es gibt ja sehr viele verschiedene Daten. Ja, du hast ja das Thema mit den Scouting-Daten, ja, sprich, bevor du einen Spieler holst, kannst du dir das als Unterstützung dazu nehmen. Du hast dann zum Beispiel Daten aus einer Leistungsdiagnostik heraus, du hast GPS-Daten beim Spiel, ja, sprich, was die verschiedenen Laufparameter betrifft, intensive Meter, Distanz und so weiter. Du hast die Möglichkeit, Positionsdaten schon zu nehmen, ja, was sicher auch Sinn macht in Form von, ja, wenn du dann KPIs definierst für dich selber, wie willst du einen Spieler weiterentwickeln? Ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel. Du hast einen offensiven Mittelfeldspieler und der struggelt ein wenig damit, dass er zu wenig in der Box ankommt. Ja? Und dort einfach auch für den Torabschluss präsent zu sein. Und dort kannst du natürlich dann mit Positionsdaten sehr gut das unterstützen, dass du sagst, okay, wie oft kommt ihr wirklich in ein Spiel dort an? Ja, du kannst natürlich auch Stricherlisten machen, logisch. Aber es ist einfach, das sind alles unterstützende Mittel. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch Spieler damit, ja, einfach auch, ja, wie sagt man, zu konfrontieren, ja, auch was Laufleistungen sind und so weiter. Aber man muss es natürlich immer in einen Kontext sehen, auch die ganzen anderen KPIs, weil es hängt natürlich immer vom Gegner ab. Ja, wenn ich jetzt als Beispiel gegen ein Team spiele, das ja, mich in den tiefen Block zurückdrängt und ich muss auf Konter spielen, ja, dann wird natürlich mein offensiver Mittelfeldspieler sehr viel seltener in der gegnerischen Box sein, als wie wenn ich jetzt gegen einen Gegner spiele, der selber im tiefen Block spielt, ja, und ich permanent in der gegnerischen Hälfte unterwegs bin. Also das muss man immer in Relation setzen. Ich denke, die Fußballtrainer selber sehen das auch realistischerweise so, dass diese Datenanalysten unglaublich sinnvoll sein können, wenn du für dich selber auch lernst, das richtig einzuordnen, was ist für dich wirklich relevant und was ist es eigentlich eher nicht.
Ich finde das ja, du kannst mit Daten, kannst du sehr gute Arbeit machen. Wenn du, und das ist halt ganz, ganz wichtig zu verstehen, es kommt immer auf den Gegner an, ja, du hast auch immer die Tageslaune und so weiter. Und wenn du die Daten vernünftig misst, dann bin ich ein bisschen losgelöst vom Spieler selbst und dann betrachte ich die Mannschaft. Das heißt, wenn ich bestimmte Fähigkeiten habe und ich weiß, mein nächster Gegner spielt in der Regel immer über die Flügel, dann kann ich natürlich in meinen Daten gucken, wer ist in der Außenverteidigung stark. Wer kann gut durch das Zentrum kommen. Und dann baue ich meinen Kader an dem Tag anhand meiner Daten halt auf. Dafür muss ich halt das verstehen. Dafür muss ich auch eine Philosophie haben, die losgelöst vom einzelnen Spieler ist. Verlasse ich mich zu sehr
Ja,
auf. Ja.
entschuldige, Dolga, da möchte ich kurz
Bitte.
unterbrechen. Das mache ich, wenn ich auf ein Mannschaftsergebnis abziele.
Ja, klar.
Wenn ich auf individuelle Spielerentwicklung abziele oder überhaupt auf Entwicklung von Spieler und Spielerinnen, lege ich auf das eher weniger Wert. Ja? Da geht es mir mehr dann um das, okay, passt der Widerstand plus minus für die Entwicklung? des jeweiligen Spielers oder Spielerin. Aber das andere ist eigentlich dann schon Profibereich, wie gewinne ich Spiele? Und dort sollte man eigentlich, und ich glaube, dass dort auch im deutschen Nachwuchsfußball, auch durch diese Strukturänderung jetzt mit der Auflösung dieses Auf- und Abstiegs in den NLZs, eine gute Sache vorangetrieben wurde, weil die Trainer nicht mehr so unter Druck kommen, um Ergebnisse zu erzielen, sondern hoffentlich die Entwicklung der Spieler in den Mittelpunkt stellen.
Gebe ich dir recht. Für die Arbeitswelt habe ich natürlich kein NLZ. Also für alle, die es nicht wissen, NLZ ist ein Nachwuchsleistungszentrum. Das ist schon so der Königsweg für junge Spieler. Wenn sie es ins NLZ schaffen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal Profi werden, überdurchschnittlich. Ist nicht garantiert, aber sie genießen dann halt ein ganz anderes Training, viel professionelleres Training. Spielen dann auch nur noch gegen Mannschaften oder gegen andere NLZs oder Bundesligamannschaften. Also das Niveau nimmt dann zu. Das ist eigentlich der Traum von jedem jungen Fußballer oder jeder jungen Fußballerin, ins NLZ zu kommen und von da aus den Sprung in den Profibereich zu machen. Für die Arbeitswelt gibt es halt keinen adäquaten Vergleich. Für die Arbeitswelt kann man natürlich aber auch sagen, wenn ich die Fähigkeiten meines Teams kenne, dann kann ich erstens meinen einzelnen Mitarbeiter individuell fördern in einem Führungskräfteprogramm zum Beispiel. Ja, kann ich sagen, die Marie und den Jonas, die entwickle ich jetzt in den nächsten 5 Jahren zu Führungskräften, weil sie halt bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Dann muss ich, genau wie du es gerade gesagt hast, dann muss ich halt aber auch das tägliche Spiel so aufbauen, dass sie diese Fähigkeiten, die sie brauchen, auch anwenden und immer wieder in der Situation kommen, dass sie ihre Führungsqualität unter Beweis stellen müssen. Und die Widerstandsdosierung ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie bei einem Muskel auch, ja, oder wie anders, ich habe gestern den Spruch noch gehört, wenn du jeden Tag das gleiche Buch liest, wirst du ja auch nicht schlauer. Ne? Du musst halt, genau wie beim Gewichtetraining, du musst halt das Gewicht immer wieder erhöhen, den Widerstand musst du erhöhen, damit der Muskel wächst. Und du musst halt auch Situationen kreieren, in denen mehr und mehr Persönlichkeitsmerkmale gefragt werden, aber auch in höherer Intensität. Ja, wir kennen das von Entscheidungen treffen. Wenn ich heute die Entscheidung treffe, ob ich auf kariertem oder liniertem Blatt das Protokoll schreibe, dann muss morgen eine viel höhere Entscheidung getroffen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, wir brauchen eine Widerstandsdosierung. Wenn ich das einmal gemacht habe, dann weiß ich auch, dass ich die individuellen Förderungen gemacht habe und dann habe ich ja noch meine Teamförderung. Ja, nehmen wir mal ein Vertriebsteam an. Ja, die haben letztes Jahr 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und dann gibt es ein Ziel, dieses Jahr 120 Millionen zu machen. Und da, wenn ich da alle Fähigkeiten kenne, wer ist ein guter Closer, wer ist ein guter Terminierer, wer ist ein guter Kundenbetreuer, wer ist ganz gut, wenn er mit fremden Kunden in Kontakt kommt, dann kann ich mir natürlich dieses Team so fluide aufstellen, dass ich sage, wir gehen in bestimmte Sales-Projekte oder generell in bestimmte Projekte gehen wir in unterschiedlicher Konstellation herein. Ja, mal ist der eine der Lead, mal ist der andere dann das Lead. Aber bei allem ist wichtig, dass ich diese Grundfähigkeiten immer wieder triggern muss, immer wieder auch den Widerstand erhöhen muss. Und das ist die Krux in der Arbeitswelt, weil du einfach nicht den Kader aus 18 oder 20 Leuten hast, sondern in der Regel auch viel, viel mehr. Das Ressourcenthema ist natürlich halt auch ein Riesenthema, dass die Wirtschaft nicht immer zulässt, dass ich die richtigen Bedingungen finde. Und dass die Dosierungserhöhung natürlich auch von der Willkür manchmal abhängig ist der eigenen Führungskraft. Fußballtrainer haben da den Vorteil, sie haben halt keinen anderen Job. Sie haben ihren Job auch verstanden, dass es nur darum geht, Spieler besser zu machen, zu entwickeln und halt vorzubereiten. In der Arbeitswelt haben wir es halt mit Menschen zu tun, die sagen wir mal so, nicht immer ihre Rolle verstehen als Führungskraft. Das, um es mal diplomatisch zu sagen. Da wird halt auch sehr, sehr viel Potenzial liegen gelassen. Und dann machst du auch viel mehr kaputt, als du aufbauen kannst. Wie stehst du oder andersherum, wie viel Trainingsabwechslung und Weiterbildungsabwechslung braucht ein junger Mensch im Idealfall? Gibt es da so Statistiken oder schafft man es wirklich, das individuell zu betrachten? Weil wenn ich mir die Arbeitswelt angucke, gibt es ja eigentlich zwei große Lager. Das eine Lager ist, du arbeitest bei einem Riesenkonzern, so 100.000 Mitarbeiter, und da gibt es eigentlich schon Weiterbildungskanäle, die sind definiert. Du kannst ein Coaching machen, du kannst ein Seminar machen. Meistens sagt das der Arbeitgeber oder die HR-Abteilung sagt dir, dass du dieses Jahr drei Seminare machen musst. Ob das jetzt zu dir passt oder nicht, sei mal egal. Aber du durchlebst halt diese Stufen. Wir kennen das in den Beratungen oder Anwaltskanzleien. Du kommst rein als junger Consultant oder Junior Consultant, entwickelst dich dann irgendwann nach 10 Jahren, kannst du mal Partner werden und kannst auch mal Geld verdienen. Und bis dahin durchlebst du eigentlich diesen mehrstufigen Prozess. Viele überleben den, einige überleben den nicht, wollen den anderen auch nicht mehr, weil sie keine Lust mehr haben, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und das andere Lager ist, kleineres Unternehmen, eher der Mittelstand, wo man auch vielleicht mehr Zeit sich nehmen kann für die Menschen, aber gleichzeitig auch Autonomie bietet und sagt, suchst du dir selber deinen Weg aus. Also wir geben dir den roten Faden vor, wir möchten gern, dass du Führungskraft wirst in 5 Jahren, dann kannst du ein Team aufbauen und so weiter, aber gib du mal selber vor, in welchen Bereichen du dich weiterentwickeln möchtest. Und das empfehlen wir tatsächlich unseren Kunden auch. Also wir sagen, lass uns gemeinsam Entwicklungspläne machen für Mitarbeiter. 50-50, das heißt, die Hälfte darf sich der Mitarbeiter selber raussuchen. Erstens, welche Art, ob es ein Seminar ist, Coaching, Online-Coaching, was auch immer. Aber die andere Hälfte macht dann der Arbeitgeber. Und der Vorteil finde ich darin, dass wenn Menschen selber ihre Weiterbildungsmöglichkeiten aussuchen, auch sich bewusster damit auseinandersetzen und sagen, und auch reflektierter reagieren und sagen, ich sehe bei mir ein paar Schwächen oder ich sehe bei mir Bereiche, die ich noch ausbessern möchte oder weiterentwickeln möchte, die aber nicht nur dem Arbeitgeber helfen, sondern mir auch in meiner persönlichen Entwicklung helfen. Und als Arbeitgeber finde ich, ist das dann richtig, richtig, richtig gut zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir dieses Budget frei für die und die Weiterbildung. Es nützt dir, das ist eine Weiterbildungsmaßnahme und auch eine Bindungsmaßnahme. Aber ich möchte auch, dass du dich, wenn du dich in diesen Themen verbesserst, ich als Arbeitgeber auch etwas davon habe. Wird wahrscheinlich im Fußball nicht möglich sein, ansonsten klär mich bitte auf.
Ja, es kommt immer darauf an, wen du jetzt ansprichst. Ja, sprichst du die Spieler an oder sprichst du vielleicht auch Trainer an zu dem Thema?
Ich bin ja dafür, dass wir den gesamten Kosmos betrachten müssen. Also es
Okay.
kann ja nicht sein,
Ja, bei.
dass wir immer nur auf die Spieler einreden, weil die Trainer und auch die Funktionäre, die müssen sich auch weiterbilden. Geht ja nicht anders.
Genau. Also bleiben wir zuerst bei den Spielern. Dort gibt es natürlich diese Pyramide aus dem Nachwuchs heraus, ja, wo du einfach die ganzen Jahrgänge durchlaufst, wo dann jedes, was wir vorher schon angesprochen haben mit den Entwicklungsphasen. Wichtig ist auch dort, dass du als Verein anbieten kannst, etwas Polysportives, ja, oder das machen sie vielleicht in der Schule. Dann geht es natürlich weiter mit Sportpsychologie und so und diesen Dingen. Und dann kommst du in den Erwachsenenbereich. Und dort ist immer eine Schnittstelle. Vorher sind sie in ihren Jahrgängen, vielleicht mit 2 Jahrgängen zusammen. Und dann sind es auf einmal, ist alles offen. Es sind 15 Jahrgänge. Und in diese Pyramide dann an der Spitze anzukommen, ist natürlich man von Haus aus schon sehr schwer. Ja, in dieser Pyramide dann sich weiterzuentwickeln, da ist ein Phänomen einfach, was ich immer wieder höre, ist jetzt, was die Spieler betrifft, dass viele Profiklubs das Training machen, ja, das Training so anbieten, ja, schon individualisiert, aber doch relativ allgemein noch gehalten und dass es viele, viele Spieler gibt. Und ja, ein super Beispiel ist der Luka Modric, der ja auch mit 39 noch auf Top-Niveau spielen kann bei Real Madrid und in der kroatischen Nationalmannschaft. Die haben dann einen eigenen Athletik-Coach. Die haben dann eigene Sportpsychologen an der Seite. Die stellen sich privat so auf, weil sie sagen, ja, okay, ich bin meine eigene Firma. Ja, ich bin meine eigene Firma. Ich muss mich selber voranbringen. Und eigentlich alle Profis, die es gut verstanden haben, verstehen sich als eigene Firma. Die haben dann wirklich einen individuellen Betreuerstab, jetzt unabhängig vom Verein, noch mit dazu. Ja, auch Coaches möglicherweise, die jetzt was anders machen als wie Fußballtrainer, sage ich jetzt einmal. Und das ist natürlich ein Weg für Spieler, der Sinn macht und wo es viele, viele Beispiele gibt, wie sie erfolgreich sind.
Ja gut, Ronaldo fällt mir da ein, ne? Mit seinen Köchen und seinen
Genau.
Schlaftherapeuten und Physios. Ich glaube, bei dem laufen zu Hause, glaube ich, jeden Tag über 20 Menschen rum, die nicht zur Familie gehören. Ja,
Ja,
kann
aber
man.
nur so kannst du auf Top-Niveau dann auch so lange überleben.
Ich wollte gerade
Ja,
sagen, das ist ja dann halt auch ein Ressourcenthema und das ist halt auch ein
genau.
Standing-Thema. Ein Ronaldo kann das, ein Modric kann das, ein weiß ich nicht, ein Bellingham oder ein Haaland können es wahrscheinlich auch, weil sie auch das Geld dazu haben.
Genau.
Aber die haben auch verstanden, dass es ganz viele kleine Nuancen gibt. Also wenn ich an die Schlaftherapie von Ronaldo denke, mir wird ja nie einfallen, so zu schlafen wie der. Ja, diese 5x90 Minuten über den Tag verteilt. Aber wenn der daran glaubt, dass es wichtig ist und gut ist. Oder Luka Modric, wie groß ist der? 1,71 oder was? Und wiegt da irgendwie 55 Kilo und macht seinen x-ten Titel bei Real Madrid. Das kommt nicht von ungefähr. Heißt, also investiere auch in dich selbst. Also auch der Spieler und der Mitarbeiter hat die Pflicht, sich selbst darum zu kümmern.
Das ist jetzt vor allem, was die Spieler betrifft. Bei den Trainer ist es schon so, dass gerade in größeren Clubs ja auch gewünscht ist, dass du deine ganzen Trainerausbildungen und Fortbildungen machst.
Ganz
Ja,
kurz, wer zahlt das und was kostet das? Also was kostet das, wenn ich jetzt eine
genau,
UEFA Pro Lizenz?
da komme ich jetzt zum entscheidenden Thema, weil genau das wollte ich eben anmerken. Da gibt es eben Vereine, die sagen, ja, okay, das machst du das schön selber. Und dann gibt es Vereine, das habe ich auch selber schon genossen. Nicht immer, aber schon zweimal, die sagen, wir übernehmen für deine externe Ausbildung einen 100% Kostenersatz oder einen 50% Kostenersatz. Dafür darfst du aber die nächsten 3 Jahre hier nicht kündigen. Und
Fair, finde ich absolut fair.
das sind natürlich Dinge, die Pro-Lizenzkosten variieren natürlich extrem von Land zu Land. Ja, das muss ich schon sagen. Ja, in den Niederlanden redet man dann von Kosten plus minus 20.000 Euro. Ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. In Österreich ist es jetzt auch gestiegen. Da bist, glaube ich, so bei 10.000 bis 12.000. Der Zeitfaktor ist natürlich ein immenser. Ja, wenn du parallel dazu natürlich noch ein Team trainierst, das ist auch für den Verein immer eine Belastung, weil der natürlich immer für Ersatz dann sorgen muss, auch wenn es jetzt nur so Module
Wie lange
sind, wo
dauert
das
das?
zum Beispiel.
Also wie lange dauert
Ja,
die
die
Ausbildung?
Österreicher lösen es jetzt in Modulformen, wo du, ich glaube, es sind 14 Module, 3 Tage jetzt bei der Pro-Lizenz. Schwieriger war es früher, weil da hat man so geblockt dann 2 Wochen dort sein müssen, und das auch 2, 3 Mal im Jahr. Dort entwickelt sich schon viel weiter. Diese klassische Erwachsenenbildung bewegt sich, denke ich, im Fußball auf einen wirklich guten Weg. Aber es ist halt natürlich ein riesiger Aufwand. Ja, auch
Ist
in
aber auch
Deutschland nicht.
verpflichtend, oder? Für Trainer. Also du musst ja, du hast
Natürlich,
ja
es ist wie
bei
ein Führerschein. Es ist wie ein Führerschein.
Genau.
Wenn du nicht Pro-Lizenz hast, darfst du nicht als Beispiel jetzt Deutsche Bundesliga trainieren.
Ja, wünsche ich mir für die Arbeitswelt auch. Also nicht Führungskraft werden, weil du schon lange im Unternehmen bist, sondern wirklich Führungskraft werden, weil du gut bist und dich für Menschen interessiert und das auch bitte regelmäßig unter Beweis stellen, dass du auch noch fähig bist und in der Lage bist, Menschen zu führen. Fände ich total, total gute Idee.
Ja, es gibt es ja auch für Coaches, gibt es ja auch das. In Deutschland, glaube ich, ist es nicht geschützt, der Begriff.
Nee.
Und da ist ja der Dr. Christopher Rauen ist da sehr dahinter, dass das zertifiziert wird. Das finde ich eine super Initiative, auch wenn es mich jetzt selber als Fußballtrainer in dem Sinn nicht so betrifft, was im Business Coaching, sage ich einmal, stattfindet. Bei uns im Fußball ist es völlig normal. Du hast eine Lizenz und dann darfst du gewisse Bereiche trainieren. Ja, und in der freien Wirtschaft, sage ich einmal, kann jeder Coach sein. Und egal, was er jetzt für Zertifikat hat, ja, und die meisten kennt man dann eh nicht, wenn er irgendeins daherbringt. Und die dürfen dann aber auch mit Menschen oder dürfen Menschen coachen. Und dort hat der Dr. Rauen sicher recht, dass das zertifiziert gehört.
Ja, also ich finde es total wichtig, weil ich kenne einfach viele Führungskräfte, die nicht führen können, die auch gar nicht führen wollen. Dann sind halt reingerutscht, weil es halt anders nicht geht. Ja, hat was mit Gehalt zu tun, hat was mit
Ja, die haben
sozusagen.
Fachkompetenz, aber keine Führungskompetenz.
Ja, absolut nicht. Ne? Und die Fachkompetenz oder die Fachkarriere Die haben noch viele Unternehmen Schwierigkeiten, das auch in einem guten Gehalt darzulegen, weil ja 100 Jahre lang hier alle sagen, ja, ich führe aber x Leute, also verdiene ich mehr Geld. Ja, dass du aber der Spezialist bist für ein Thema bist in deinem Unternehmen, das wird dann auch gerne vergessen. Aber das haben wir ja alle in unserem Unternehmen. Ja, wir haben immer diesen einen oder diese eine Dame, wo wir hingehen, wenn wir ein ganz spezielles Problem haben. Und meistens ist das ja wirklich so eine Einzelperson, die nichts anderes macht, als sich mit einem bestimmten Thema zu befassen. Und ich finde auch, die Fachkarriere muss da auch gefördert werden. Und schön, dass das
Ist
im
ja auch
Fußball.
in, ja, ist aber im Fußball genau dasselbe. Jeder ist nicht für jeden Bereich geeignet. Ja,
Ja, man
es
vergisst
streben
das.
immer alle danach, Profi-Trainer zu werden, aber sie sind vielleicht ein guter Trainer, ein sehr guter Trainer in einem U15-Bereich, aber haben einfach diese Coach- und Leadership-Qualitäten nicht, die du einfach dann brauchst im Top-Profi-Bereich.
Nee, also kann man ja zwei prominente Beispiele im deutschen Fußball sind ja Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco. Ja, haben ja beide, ich kenne die Geschichte jetzt nicht wirklich, aber haben, glaube ich, beide im selben Jahrgang abgeschlossen. Tedesco sogar als Bester des Jahrgangs. Seine Karriere zeigt es jetzt leider nicht. Man könnte jetzt sagen, haben beide dasselbe gelernt. Ist auch ein sehr intelligenter Trainer und wenn ich mir die Pressekonferenz von ihm anschaue, verstehe ich auch nur die Hälfte, weil er sehr, sehr technisch spricht. Ja, und Julian Nagelsmann kann man jetzt auch drüber streiten, ob er jetzt besser ist oder nicht, aber der eine hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfolge auf der Waagschale als der andere, obwohl beide dasselbe gelernt haben. Also soweit sind wir da nicht voneinander entfernt, der Sport und der Arbeitsbereich. Was ich mir immer frage ist, das hast du ja gerade angeschnitten, man ist ja nicht immer gut für jeden Bereich. Der eine ist gut im
Ganz wichtig.
Jugendbereich. Also wenn ich persönlich sehe mich so wirklich bei den ganz jungen Kindern, sehr,
Schön.
sehr, sehr gut. So, ich sag mal, bei den 6- bis 10-Jährigen, da denke ich,
Sehr schön.
da komme ich gut an. Ist auch eine dankbare Gruppe.
Sehr schön.
Ich habe wenig Lust, mit anfänglich pubertierenden Kindern zu arbeiten. Ja, ich habe da auch keine Geduld für. Also ich habe keine Geduld dafür. Sagen wir es mal so. Ja, hier Jem,
Ist
der
auch eines
arbeitet,
der schwierigsten Dinge.
ja, der Jem arbeitet mit 11-, 12-Jährigen. Die kommen gerade in die Pubertät, da fängt gerade alles an. Da hat er die Geduld, ist auch vom Alter her vielleicht näher dran. Ich sehe mich dann wiederum bei den eher 15-, 16-Jährigen, die quasi so aus der Pubertät wieder rauskommen und so die ersten sehr, sehr reifen Züge haben. Und da, weil ich ein bisschen strenger bin, kann ich, glaube ich, mit denen ein bisschen besser arbeiten. Aber das ist ja dann auch immer so eine andere Thematik. Aber eine wichtige Sache habe ich. Und zwar, in der Arbeitswelt reden wir über Kulturen. Ne? Du hast eine Arbeits-, du hast eine Firmenkultur. Die Firmenkultur ist wenig greifbar. Bei 1.000 Mitarbeitern oder 10.000 Mitarbeitern kann man sie nicht so wirklich greifen. Aber du hast auch eine Teamkultur. Du hast so eine kleine Kohorte mit 5 bis 20 Leuten und da gibt es einen besonderen Spirit oder halt auch nicht. Ja, da gibt es eine Kultur oder halt auch nicht. Und das ist die Ebene, die ich vergleiche mit Sportmannschaften oder Fußballmannschaften. Und jetzt ist die Frage, du hast manchmal einen dominanten Trainer. Wir nehmen jetzt mal Diego Simeone, ja, Atletico Madrid.
Sehr, sehr dominant, ja, sehr
So,
dominant.
da ist der Trainer der Star. Punkt. So, und dann hast du aber auch Mannschaften, wo ich sage, ne, so Man City oder jetzt Real Madrid, da haben sie mehrere Stars und Ancelotti ist so im Hintergrund. Wie entwickelt sich das oder ist das eine bewusste Entscheidung? Und die konkrete Frage lautet: Passt sich der Spieler, Schrägstrich oder der Trainer der Mannschaft an? Weil er bestimmte Fähigkeiten hat, bestimmte Dinge kann, oder passen sich alle dieser einen dominanten Person an? Wo sollte man sich ausrichten? Gibt es da überhaupt eine Richtung, die man empfehlen kann, oder ist das eine Sache, die sich entwickelt? Außer wenn
Ja,
man Portugiese ist, dann passen sich alle Ronaldo an. Das habe ich auch schon herausgefunden.
wichtig ist bei dem ganzen Team-Thema, aber das glaube ich, wollten wir dann beim nächsten Mal auch besprechen,
Das
aber das
genau.
können wir jetzt mal kurz anreißen. Gibt es individuelle Ziele, die wichtiger sind als wie kollektive Ziele? Und daraus entsteht häufig entweder eine positive Teamdynamik oder eine weniger gute Teamdynamik. Und wenn alle eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun, in diesem Team, ja, einfach sehen, ja, dann gibt es natürlich, jetzt nimmst Argentinien mit Messi, die Sinnhaftigkeit, dort eine dominante Person zu haben, ist ganz einfach das, gib den kleinen Jungen aus Rosario den Ball, der regelt das. Alle anderen wissen, so funktioniert es. Und sie haben alle was davon. Das war ja bei Maradona dasselbe. Ne? Und dann gibt es natürlich Situationen. Ich bin ein irrsinniger Fan von Ancelotti, der sehr viel Freiraum gibt den Spielern für ihre Kreativität. Das ist ein sehr spielerzentrierter Ansatz. Und dann gibt es natürlich Formen wie soll ich sagen, Formen? Formen ist der falsche Ausdruck. Dann gibt es natürlich Typen von Trainern, die das als Trainergebilde verstehen. Ja, die sehr viel mit Strukturen und Vorgaben und Lösungs- oder Handlungsoptionen dann
Thomas Tuchel
arbeiten.
zum Beispiel.
Jein, ja. Ist auch immer nicht schwarz und weiß, ja.
Ja.
Aber
Aber du erkennst schon so ein bisschen die
diese Trainer
Handschrift.
sind dann mehr im Mittelpunkt, ja. Dann sind sie eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Star im Team, aber sie haben eine viel dominantere Rolle, als wie es vielleicht Ancelotti hat. Man muss auch dann immer vorsichtig sein, ob das eine das Gute ist oder das andere das Schlechte, weil Ancelotti ist zwar der Erfolgreichste, aber ja, das muss man auch immer der Verhältnismäßigkeit sehen, welche Spieler hat er zur Verfügung. Weil eins
Das
denke
Thema
ich
habe ich ja
schon,
mit
dass.
Guardiola auch. Also ich finde ihn jetzt auch gut, aber ehrlich, bei den Mannschaften hätte es auch jeder andere Trainer wahrscheinlich auch nicht ganz erfolglos geblieben.
Jein, ja, nicht ganz erfolglos, aber die haben natürlich schon richtig, richtig gute Sachen dabei. Ja, das betrifft alle diese Top-Trainer, die machen viele Dinge richtig, richtig gut. Und das will ich auch gar nicht werten, ob das eine besser ist oder das andere besser. Es geht nur um das aufzuzeigen, eben diesen Typen, sage ich jetzt mal als Beispiel Ancelotti, der sehr spielerzentriert unterwegs ist. Und dann gibt es vielleicht welche, die sagen, na, meine Idee dahinter ist das alles Entscheidende. Obwohl ich sagen muss, ich habe auch jetzt noch keinen Top-Trainer, der nicht gesagt hat, du bist ein guter Trainer, wenn du gute Spieler hast. Weil ohne gute Spieler bist du als Trainer tot.
Glaube ich auch nicht dran. Also man kann darüber philosophieren. Ich meine, bei Jürgen Klopp, es gibt Trainer, die machen aus relativ viel, relativ aus relativ wenig, relativ viel. So, das kann man aber auch ehrlich, da wird es philosophisch, aber da kann man drüber streiten, ob die Spieler vielleicht schon viel besser waren, als sie in der Wahrnehmung gewesen sind, ja, oder nicht. Du kannst immer ein bisschen was rauskitzeln und man sieht es ja jetzt auch bei der EM. Punktuell und situativ kannst du sicherlich sehr, sehr viel Einfluss drauf nehmen. Aber so aus, ich meine, wenn Heidenheim in der deutschen Bundesliga einfach den Klassenerhalt schafft, dann ist das ein Riesenerfolg. So, ne? Aber wir können das halt nicht beurteilen. So ist ein netter Trainer, sehr charismatischer Trainer mit hohem Fußball-Sachverstand. Vom Typen im Erscheinungsbild würde man wahrscheinlich auf alles kommen, nur nicht auf Fußballtrainer. Das kann man, glaube ich, so von außen gar nicht betrachten, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass das dann natürlich auf die Spieler ankommt, ja. Und deshalb ist Guardiola bei mir immer das Thema, weil die Barca-Mannschaft, die er da hatte, die war halt nahezu perfekt. Und jetzt hat er bei Man City natürlich Ressourcen ohne Ende und hat da natürlich auch die Besten der Besten. Und klar, man könnte jetzt auch sagen, sie hätten noch erfolgreicher sein können und müssen. Aber am Ende des Tages ist das Niveau, auf dem sich diese ganzen Menschen bewegen, ja. Schon sehr, sehr gut. Aber wenn wir vom Trainer oder von der individuellen Person mal weggehen zum Umfeld. Unternehmen, ich finde das immer sehr schön, wenn die so einen Campus haben. Ne, so einige unserer Kunden, meistens die größeren, haben ein People Innovation Lab, ja, oder ein Studio oder ein Campus oder eine interne Schule. Da wird viel gemacht, viel experimentiert, einfach um Change, Innovation und Weiterbildung voranzutreiben. Ich finde das immer sehr, sehr gut. Ich finde es schade, dass es halt sehr kostenintensiv ist, leider, und nicht jedes Unternehmen das haben kann. Ich weiß aber auch, dass viele, die es haben, das Potenzial nicht ausschöpfen. Und im Fußball gibt es ja in den letzten Jahren vermehrt, haben wir gesehen, TSG Hoffenheim, ne? Hat da ein riesen Nachwuchscenter hingebaut. Die gesamte Red Bull-Gruppe hat im Sport, glaube ich, Weiß ich nicht, also im Fußball sowieso Maßstäbe gesetzt. Ich habe mir das mal in der Vorbereitung angeguckt und geguckt, was Rangnick damals aufgebaut hat und jetzt, wie heißt der denn, Minzlaff? Ja? Der ist ja jetzt nicht nur Geschäftsführer im Fußball, sondern tatsächlich auch noch der gesamten Sportgruppe. Da wird ja eine Systematik aufgebaut, ja, in verschiedenen Ländern verschiedene Stationen aufzubauen, um die Spieler zu entdecken, die Spieler zu entwickeln, dann hin und her zu schieben und so weiter und so weiter. Ist das die Zukunft der Spieler und der Menschenentwicklung, dass man wirklich von ganz unten anfängt, die Leute, ich will mal provokant sagen, durchzuzüchten?
Ja, Spieler und Spielerinnenentwicklung hat ja immer so ein bisschen dieses Durchzüchten, was du jetzt so gemeint hast. Aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ja, diese Multiple Ownership Vereine oder Gruppen, sage ich jetzt einmal, so wie die City Football Group oder auch Red Bull und gibt es noch manche andere. Die haben natürlich dann einen riesen Apparat. Der Faktor, den du auch angesprochen hast, bezüglich Infrastruktur, was brauche ich? Ich denke, da muss man vorsichtig sein. Meine Überlegung ist immer die dahinter, um Spieler zu bekommen, hilft mir die Infrastruktur, wenn ich einen tollen Campus habe und das ist alles neu und schön und die schönsten Plätze und Fußballhalle dazu und was weiß ich was noch und die Mensa, wo alle essen, ist super und so weiter. Das hilft mir, um Spieler zu bekommen. Das ist das Äußere, das ist dieser Schein, der oft aufgebaut wird.
Das
Mit dem
Employer
arbeiten,
Branding, ne? Das ist die
genau.
Anziehungskraft.
Genau, ja, mit dem viele arbeiten, das hat auch absolut ihre Berechtigung, um auch Spieler zu bekommen. Ja, weil natürlich, du musst immer denken, ja, da kommen oft dann auch Eltern daher oder Berater daher,
Ganz wichtig.
die sich relativ leicht von solchen Dingen beeindrucken und auch dann dadurch vielleicht blenden lassen. Ne? Weil ob ich durch die Infrastruktur besser Spieler oder Spielerinnen ausbilde, ja, da habe ich immer so wie ein bisschen meine Zweifel dran, weil du kommst dorthin, bist vielleicht 15, 16, 17 Jahre alt und du hast alles. Es ist alles da. Du trainierst auf den schönsten Plätzen, du hast die schönsten Zimmer oder vielleicht bist du eh schon in der eigenen Wohnung, du verdienst schon dementsprechend und. Alles, was dir geboten wird, ist schon auf sehr, sehr hohem Level. Und ich frag mich immer dann, ja, aber wie soll der jeweilige Athlet eine Flexibilität entwickeln? Ja, wie soll er Durchsetzungsvermögen in diesem Umfeld entwickeln? Wie soll er den Hunger darauf haben, sich einfach auch nochmal weiterzuentwickeln? Weil ja, so viel mehr drüber gibt es ja dann nicht mehr. Und dort ist immer die Problematik und ich muss sagen, dort sind wir auch wieder bei dem Thema aus wenig viel machen. Ich bin mehr ein Fan davon. Ja, du hast nur Hütchen, Leiberl, Bälle und einen halben Platz zur Verfügung und trainierst dann 19. Und der Platz ist auch nicht ideal. Aber dort diese Schwierigkeiten, das zu überwinden, das hilft dir natürlich als Spieler extrem dann, wenn du im Profibereich bist. Weil es ist nicht immer 17 Grad und bewölkt und der Rasen ist perfekt und. Du musst einfach eine Flexibilität haben, auch auf die verschiedenen Lebenssituationen. Und wenn dir alles schon
In den Hintern.
dargebracht wird, ist es einfach für deine Ausbildung nicht gut. Das heißt nicht, dass die mit perfekter Infrastruktur keine Spieler ausbilden können. Natürlich können sie das. Sie bekommen auch meist die besten Talente. Aber ob das für den einzelnen Spieler das Ideale ist, das bezweifle ich.
Wir hatten ja beim letzten Mal schon über Onboarding und sowas gesprochen und mir ist im Nachgang leider eingefallen, aber das können wir heute noch mal machen. Wie viel Zeit gibt man einem Spieler, bis man die Performance-Erwartung kommuniziert. Weil in der Arbeitswelt ist es ja so, je teurer ein Mitarbeiter ist, sollte er idealerweise desto schneller als performen, ja, egal in welchem Bereich. Und es ist ja so, dass wir natürlich wissen, Menschen kommen in das Unternehmen, entwickeln sich weiter, wir trainieren diese Menschen, aber irgendwann fängt ja in der Arbeitswelt meistens schneller als im Fußball die Erwartungshaltung des Return an. Ne, wir wollen halt relativ schnell den Gegenwert für das Geld hier haben, was man monatlich bezahlt. Und im Fußball ist es ja halt eine langfristigere Wette, Gott sei Dank, die auch viel toleranter ist als in der Arbeitswelt, auch zum Glück. Gibt es da Unterschiede, dass man sagt, wir erwarten, je nach Alter, können wir uns gar nicht die Zeit nehmen oder wollen wir gar nicht so lange Zeit nehmen oder ist das viel toleranter, als man glaubt? Also Zeit bis vom Onboarding bis Weiterentwicklung und Return-Erwartung und dann auch in dem Zusammenhang, wie kommuniziert man das irgendwann? Schreibt man dann Trainingsplan und drückt dem Spieler das in die Hand und sagt so, das ist das, was wir von dir jetzt im nächsten Jahr erwarten? Oder wie funktioniert das? In der Arbeitswelt ist es ja das Feedbackgespräch leider, was einmal im Jahr kommt und dann sagt man ja, bis zum nächsten Jahr verbesserst du das, das und das und dann gibt es eine Gehaltserhöhung oder wirst weiter befördert. Wie machen wir das denn im Fußball?
Ja, ist natürlich sehr, sehr abhängig vom Alter, wann sie zu dir kommen. Ja, bei Profis ist es natürlich so, da wird dann viel Erwartungshaltung hineininterpretiert in etwaige Ablösesummen oder Gehälter und so weiter. Dort ist natürlich die Zündschnur sehr kurz. Ja, bei Trainer ist sie noch kürzer. Ja, das ist einfach so. Da wird sofort dann erwartet, dass das funktioniert, was ja sehr häufig kontraproduktiv ist.
Bei Trainer
Und bei
finde ich das ganz
Spielen.
schlimm.
Bitte?
Bei Trainer finde ich das ganz schlimm. Weil einfach,
Ja,
wenn die Ergebnisse
es ist einfach
ausbleiben.
kontraproduktiv. Es bringt dir einfach als Verein nichts, ja, weil diese Trainerwechsel haben einen Effekt auf 10 Spieler. Das ist nachweislich. Ja, da gibt es viele Studien schon dazu.
Ja, in der
Ja.
Arbeitswelt wäre das ja eine Katastrophe, wenn du jedes Jahr eine neue Führungskraft bekommen würdest. Und jedes Jahr wechselt der Abteilungsleiter, dann gehen die Leute irgendwann ja auch. Ne? Du brauchst ja halt auch mal, ja, du musst ja auch mal gemeinsam. Es ist ja leider im Leben so, dass man erst dann lernt, wenn es mal bergab geht, ja, in schlechten Situationen. Und du musst das halt auch mal durchstehen. Das zeigt
So
ja
ist
auch
es.
was den Menschen. Das zeigt ja den Menschen auch, hey, wir glauben an dich und wir stehen das gemeinsam durch. Und trotzdem wirst du wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder, September, Oktober, ja, kurz nach Start der Saison, wirst du die ersten Trainerentlassungen sehen. Ja, die Jungs,
Ja,
die seit 4 Jahren die Liga durchmarschieren und dann endlich mal in der ersten Liga ankommen, die werden im Oktober wieder gefeuert, weil es dann heißt ja, der Start der ersten Liga war nicht so toll. Ja, ist ja mit
da
Wertschätzung
kannst du
gar
schön schauen, die meisten Vereine wechseln dann im Februar noch einmal.
nicht. Ja.
Weil
Das
es
ist so.
nicht am Trainer liegt sehr häufig, sondern einfach, ja, da hast du kurzzeitig einen Impuls, der hält dann 10 Spiele an, dann funktioniert das wieder nicht und dann Richtung Saisonende muss dann auch wirklich was machen, weil du noch einmal hoffst auf diesen Impuls, aber natürlich dieses kontinuierlichere, ja, aber da bin ich auch wieder bei dem Thema Recruiting, welchem Thema Recruiting, welche Spieler. Aber ich glaube, das Thema haben wir ausreichend besprochen. Was war noch ein Thema, was haben wir gesagt?
Die Frage war, wie viel Zeit geben wir zum
Genau,
Akklimatisieren und wie machen wir dann
den Spielern.
diese Entwicklungspläne?
Ja, die ist ein ganz entscheidender Faktor, dass du jedem Spieler oder jeder Spielerin auch wirklich auch in ihrer Entwicklungsphase, und ich finde sogar sehr, sehr gut, wenn man das im Profibereich macht, wo du ihnen individuelle Entwicklungspläne an die Hand gibst. Und die kannst du ja sehr, sehr leicht abfragen. Ja, das ist ja, ich nehme ein Beispiel jetzt, auch im Profibereich. Der Haaland ist zu Dortmund gekommen und sein Kopfballspiel war verbesserungswürdig. Ja, dann ist der Marco Rose, so die Überlieferung zu ihm hin und hat gesagt, ja Junge, aber jetzt müssen wir da was machen. Ja, und dann hast nach ein paar Monaten den Effekt gesehen, ja, dass er dann sein Kopfballspiel verbessert hatte. Ja, und das sind einfach Dinge, die du natürlich im Nachwuchsbereich extrem auslebst und extrem auch ausleben kannst, weil du ja immer wieder auch mit KPIs und so weiter arbeiten kannst und dadurch auch nicht nur jetzt bei Feedback-Gesprächen oder Jahresgesprächen immer rückmelden kannst, okay, dort hast du dich entwickelt, dort hast du dich nicht entwickelt. Ideal ist natürlich, das Ganze mit Videomaterial zu untermauern. Und das hilft den Spielern und Spielerinnen bei der Entwicklung schon sehr.
Ich finde, wir können vom Sport sehr, sehr viel lernen für die Arbeitswelt. Ich verstehe nicht, warum wir es nicht machen. Man kann natürlich darüber streiten, wegen medialer Aufmerksamkeit und Investitionen und so weiter. Aber ich meine, so ein Unternehmen ist ja am Ende des Tages, oder ein Verein ist am Ende des Tages auch ein wirtschaftliches Unternehmen. So, und
Absolut.
natürlich haben sie auch Ziele, die sie einhalten müssen und Umsatzerwartungen und müssen profitabel sein und so weiter. Und im Vergleich zu einem Konzern oder zu einem Unternehmen, meistens der Mittelständler, der in der gleichen Umsatzhöhe liegt, ist der Fußballverein, hat eine viel schlechtere Marge, eine viel, viel, viel höhere Personaldecke und trotzdem funktioniert es. Und es ist halt auf Bayern München oder wie sie alle heißen, haben ja auch zig Leute in der Verwaltung. Da gibt es ja auch eine Finanzabteilung und da gibt es eine Marketingabteilung und so weiter. Die arbeiten ganz normal und meist und oft haben diese Menschen mit Fußball nichts zu tun. Ja, aber das Produkt ist ja diese Mannschaft oder der Geldbringer. Und in Unternehmen finde ich es halt einfach schade, weil die Margen einfach besser sind und auch die Umsätze meistens höher sind, dass da halt nicht so viel in die Leute investiert wird. Man muss es vielleicht nicht in der Breite machen, dass man kann halt auch nicht jeden mitnehmen und mitziehen, aber am Ende des Tages auf finde ich, mit Blick auf die wirtschaftlichen Herausforderungen des demografischen Wandels, sehe ich Weiterbildung als einen der größten Schlüssel, ehrlicherweise, weil neue Mitarbeiter werden immer weniger kommen, aber die bestehenden können immer besser werden. Und wenn ich mir Produktivitätsstudien angucke, ja, wir haben eine durchschnittliche Produktivität in Deutschland von unter 50%. Das heißt, die Leute liegen bei 42 bis 47% Produktivität ihrer Zeit. Der Rest der Zeit wird einfach mit sinnlosen Sachen verplempert. Und da auch wirklich ein bisschen mit wenig Aufwand, ein bisschen mehr Weiterbildung mit einem vernünftigen Weiterbildungsplan, das muss halt auch alles nicht viel Geld kosten. Da gibt es auch vieles umsonst auf der Welt. Ja, wenn ich an
Ja,
Kopfball.
der Plan, den ich mache mit einem Mitarbeiter, der
Ja.
kostet gar nichts außer ja, meine Zeit. Entschuldige,
Genau,
das kostet Geld.
das kostet dich
Aber
Zeit, ja.
ich muss nur die Gedanken haben, dass ich mich hinsetze und sage, okay, wie kann das für dich
Und das ist
ausschauen? Und
es, ne? Und das
was sind deine Etappenziele? Und
ist
ja.
es. Du kommst als Haaland, kommst du zu Dortmund, bist schon heiß begehrt, ganz Europa will dich haben. Und dann kommt so ein Marco Rose, den wahrscheinlich der Haaland gar nicht kannte vorher, weil einfach der Spieler größer war als der Trainer, kommt zu dir und sagt, Junge, mit deinen 1, keine Ahnung, 97, müsst du ein viel besserer Kopfballspieler sein. Und ja, was macht der denn? Der geht jetzt nicht hin und lässt sich umoperieren oder sowas, was Geld kostet. Der geht einfach auf den Trainingsplatz und übt einfach ein paar Kopfbälle.
So
Ja,
einfach ist es.
so einfach ist es. Dafür nimmt er sich eine Stunde mehr Zeit. Ja, wenn er intelligent ist, sagt er, ich werde sowieso dafür bezahlt, also werde ich noch besser. Und wenn er doof wäre, würde er sagen, nee, mache ich nicht. Ich schieße lieber weiter. Ja, Kalle Riedle von Dortmund war auch nicht der Größte, hat aber viel mehr Kopfballtore gemacht als Tore mit dem Fuß.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Also, da ist wirklich noch so viel rauszuholen und ich finde, der Fußball lebt es vor, dass man wirklich mit einfachen Dingen und mit den Basisdingen wie Fleiß, Arbeit, Anstrengung tatsächlich und dem Willen sehr viel machen kann. Und ich wünsche mir, dass die Arbeitswelt das auch mal so machen könnte. Mit Blick auf Uhr und wir wollen ja nicht alles der letzten Folge vorwegnehmen. Ein Thema noch: Zielsetzung, Erfolgsmessung. Was sind so deine Tipps? In der Arbeitswelt ist es ja meistens so Jahresebene. So, ne? Management kommt zusammen, Ende des Jahres, gibt ein Ziel vor und das Ergebnis wird dann im Forecast dann gemessen, ja, quartalsweise oder alle paar, weiß ich nicht, typische Periode, wo man dann sagt, wir messen dann unsere Erfolge und dann gucken wir mal, ob wir on track sind oder nicht und dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und auf Mitarbeiterebene ist das ja immer noch weit verbreitet. Einmal im Jahr sprechen wir, dann gibt es eine Jahreszielvereinbarung. Als Arbeitgeber hast du eine Zielerwartung, als Mitarbeiter, das sage ich jetzt ganz salopp, hast du eine Bonuserwartung. Du weißt, wenn ich mein Ziel erreiche, kriege ich noch eine Extrazahlung. Da ist jetzt keine großartige Identifikation, die unterstelle ich jetzt mal. Im Fußball ähnlich oder oder ist es im Fußball ganz anders, das Thema Zielsetzung und Erfolgsmessung?
Ja, im Profifußball gibt es eine Zielsetzung, die nennt sich Tabelle. Hat auch was mit Daten zu tun. Dort wird immer sehr viel natürlich reininterpretiert. Auf Spielerebene und vor allem in der Entwicklungsebene kannst du natürlich eben mit diesen schon angesprochenen KPIs arbeiten. Das ist es so, ja, ich würde sagen, die tägliche oder wöchentliche Arbeit, wie auch die Weiterentwicklung stattfindet. Und dann gibt es natürlich noch etwas ganz Interessantes, wo es jetzt immer mehr Studien gibt diesbezüglich und auch jetzt schon Dokumentation gegeben hat im ZDF, wo der Ralf Landwehr das veranstaltet hat, oder beziehungsweise mit Alexander Nuri, die diese Dokumentation gemacht haben, wo du einfach schaust, okay, wie viele Spieler kommen dann durch? Wie viele Spielerinnen werden jetzt zum Beispiel aus deiner Nachwuchsabteilung, wie viele werden Profis? Auf welchem Niveau landen sie dann? Und so ist das sehr, sehr einfach jetzt einmal vordergründig messbar. Was niemand misst, weil du es auch nicht messen kannst, was passiert eigentlich mit die nichts werden? Ja. Was
Gute Frage.
ist mir das dann wurscht? Ja, weil ich glaube, dass dort einfach auch der Schlüssel liegt für jedes Unternehmen. Wenn ich mir bewusst werde, also speziell im Fußball, wenn ich mir bewusst werde, ja, eigentlich schafft es ja 1% plus minus, aber was passiert mit den anderen 99%? Was machen die dann? Was haben die dann weiter für ein Leben? Da kann ich natürlich zynisch sein und sagen, ja, das interessiert mich in meinem Fußballbusiness gar nicht.
Die können ja jetzt nicht so schlecht sein, geht ja nicht.
Genau, ja, aber es geht ja auch gar nicht dann um das, dass die auch Profis werden. Ja, da gibt es natürlich, für die alle gibt es Statistiken. Ja, aber was mir schon immer ein Riesenthema für mich ist, was passiert eigentlich mit die nichts werden? Ja, wie habe ich die begleitet? Was habe ich denen für eine Tools an die Hand gegeben, dass die dann sage jetzt einmal so, in deiner Welt, in der normalen Arbeitswelt überleben können. Weil dort können sie auch aus dieser Leistungssportentwicklung irrsinnig viel mitziehen. Und dort kommt einfach für mich dann dieser Rückschluss, was ich dann tun muss in einer Ausbildung oder in einer Spieler- und Spielerinnenentwicklung, das eben nicht nur daran zu messen, was ist der ROI, ja, was kommt raus, wer wird Profi und wie viel spielen in die Profiligen, sondern auch, was ist vor allem mit den anderen. Und so muss ich das dann anlegen, aus ganz einem einfachen Grund, nicht weil ich so sozial bin oder so altruistisch veranlagt bin, sondern ich habe auch dann im täglichen Ablauf ganz andere Spieler. Ja, da spricht sich ja auch rum, wie speziell wieder bei den Eltern, wie wird mein Kind dort behandelt.
Finde ich ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig auch im Bereich Offboarding, also wenn man sich trennt oder der Plan geht einfach nie auf, ja. Gibt ja viele, viele ehemalige Spieler, die dann, bevor sie den Sprung in den Profifußball schaffen, dann sich doch für die Trainerkarriere entscheiden, weil man auch, ne, weil man weiß, für einen Spieler reicht es nicht, aber als Trainer bist du richtig gut. Oder Nachwuchsarbeit oder im gesamten Staff gibt es immer einen Platz dafür. Und das machen ja auch einige Vereine sehr, sehr gut. Und auch jetzt gerade also Guardiola war halt ein guter oder mittelmäßiger Spieler, aber Klopp hat das, glaube ich, ganz gut gesagt. Sagte, ich war als Spieler nie so richtig gut, aber war schon besserer Trainer auf dem Feld, als ich gespielt habe. Ja, und Nagelsmann und Tuchel wären ja auch gerne Profis geworden. Und dann kam die berühmte Knieverletzung dazu. Da bietet es ja halt auch Perspektiven. Man kann nicht alle auffangen, definitiv nicht, aber du kannst ja Perspektiven schaffen, du kannst ja auch Alternativen schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das Sozialverhalten eines Unternehmens und das ist dann die übergeordnete Kultur eines Vereins, dann auch zu sagen, Top-Ziel Nummer eins ist natürlich Profi zu werden. Ziel Nummer zwei ist, wir lassen dich nicht fallen, wir kümmern uns. Dann gibt es halt auch noch ganz was anderes und wie wir es immer gesagt haben, man muss nicht Profi werden, ist natürlich der Traum, aber wenn es nicht klappt, dann muss man auch wissen, du schmeißt ja auch so ein paar Jahre, du schmeißt sie nicht weg, aber du vernachlässigst ja ganz viele Sachen, 10, 15 Jahre lang, je nachdem. Und da muss aber auch so ein Verein, finde ich, sozial verantwortlich sein und auch sagen, wir geben dir ein bisschen Starthilfe. Mein Lieber, letzte Frage für heute und dann machen wir den Raum wieder zu. Hast du ein easy-to-use Hack oder Tipp, wie Vereine nachhaltig arbeiten im Bereich Talententwicklung und Förderung?
Ja.
Ein Quick Win.
Alle wollen immer Straßenfußballer sehen. Alle.
Ist das
Warum
so?
bin ich? Ja, alle wollen Straßenfußballer sehen. Alle sind begeistert, wenn ein Florian Wirtz und ein Jamal Musiala Fußball spielen. Für mich stellt sich einfach immer dann die Frage, ja, warum bildet man dann nicht so aus? Ja,
Aber wenn die Kids
es
einfach
wird
mal.
ein komplexes Spiel, wird viel zu häufig kompliziert gemacht. Durch Vereine, durch Trainer, durch Umfeld. Dieser Gedanken, wie Fußball entsteht oder wie Fußball immer entstanden ist, der gefällt immer allen. Ja, speziell, wenn man dann so zwei Paradebeispiele hat, jetzt in Deutschland eben mit Wirtz und Musiala. Ja, warum bildet man dann Spieler nicht in der Richtung aus?
Gute Frage. Nehmen wir mit in unsere nächste Folge, wo es um Teamdynamik, Teamerstellung und Chemie geht. Also brauchst du einen Bolzplatz-Fußballer? Ich finde die ja gut. Ja, so Zlatan fand ich ja auch immer ganz gut, der halt komplett unorthodox gespielt hat. Und das sieht halt immer richtig gut aus. Und gestern habe ich ja noch den Arnautovic gesehen, der ja auch für mich der österreichische Zlatan ist. Und auch eine ganz andere Mentalität mitbringt, undiszipliniert ist, in seinen Laufwegen und so weiter und gar nicht das Ganze wissenschaftlich macht. Ich finde das gut. Also ich wünsche mir ja schon so diese Bolzplatz-Mentalität auch, diesen Drang, Tore schießen zu wollen und auch einfach mal, ne, dribbeln und zeigen, was du kannst. Auf der anderen Seite, ja, du hast also berechtigte Frage, sehr gute Frage. Wenn wir das eine wollen, warum bilden wir es nicht aus?
Können
Lassen wir
wir ja
so
morgen
stehen.
diskutieren. Ja.
Lassen wir so stehen. Dann nehmen wir das als letztes Statement von dir. Dann sagen wir hier an der Stelle an alle Zuhörer vielen, vielen Dank. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge reden wir dann über Teamdynamik, Teamchemie und Führung. Ja, wie man sich vernünftige Teams aufbaut, welche Rolle dann nochmal auf den Trainer, aber auch auf die Führungskraft auf den Platz kommt. Und wir wagen mal einen Blick in die Zukunft und nur ganz so als Sneak Preview. Wir hatten gestern im Nachgang nochmal drüber gesprochen, das Ganze vielleicht als Stream zu machen. Ich arbeite so ein paar Sachen mal aus und dann kann es tatsächlich sein, dass wir den Michael auch vor laufender Kamera dann sehen und versuchen, mit euren Fragen zusammen mal einen Stream auf die Beine zu stellen. Und ja, ich freue mich drauf. Michael, vielen, vielen Dank für heute. Wir
Sehr
sehen uns beim
gerne.
nächsten Mal wieder und allen anderen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, folgt diesem Mann. Immer guter Content und immer mehr als nur Fußball. In dem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.